Urzeit, eine Tradition seit vielen Jahrhunderten. Aus dem Flur vor dem Galgen erklangen Laute, Schritte, Kommandos und das Klirren von Ketten. Kurz darauf wurde Bonnie in den engen Raum geführt. Die Wachen sorgten dafür, dass er auf der Falltüre zu stehen kam, ehe sie sich zurückzogen. Ein Geistlicher gesellte sich zu uns, ebenso der diensthabende Arzt. Auch ihn kannte ich gut, so dass wir einander freundlich zunickten. Ich nahm an, dass er mich im Anschluss zu einem kleinen Plausch laden würde. Bonnie blickte auf uns nieder. Noch hatte ihm Billington nicht die weiße Mütze übergestreift, so dass wir seinen ängstlichen, gleichwohl höhnischen Blick sehen konnten.
»Da ist er ja, der große Holmes!« rief Bonnie, während der Geistliche ein leises Gebet anstimmte. »Glaubt nicht, ich werde so einfach sterben! Oh nein, Holmes, so einfach ist das nicht!«
Er schwieg, als ihm Billington erst die Kappe, dann den Strick überstreifte und die Schlinge am Nacken zusammenzog.
»Ich komme wieder, Holmes!« fuhr er anschließend fort. »Ich komme wieder, und dann...«
Die Falltür klappte auf, Bonnie fiel in die Tiefe und ein lautes Knacken war zu hören, als das Genick des Delinquenten brach. Beben durchliefen den sterbenden Leib, ehe er zur Ruhe kam. Minuten vergingen, ehe der Leichnam abgenommen wurde und der Gefängnisarzt den Tod feststellte. Offenbar, so ließ sich Holmes nun vernehmen, und es waren die ersten Worte seit der Hinrichtung, die er sprach, wird Mr. Bonnie nicht zurückkehren. Sein Tod war dank der vorzüglichen Arbeit von Mr. Billington eben doch ganz einfach. Die nächsten beiden Wochen vergingen, ohne dass sich etwas zutrug. Ja, fast schon schien es, als habe sich das Verbrechen in Londons Straßen und Häusern ebenfalls zur vorweihnachtlichen Ruhe begeben. Einladungen für die kommenden Feiertage trafen ein, Vorbereitungen mussten getroffen und Geschenke besorgt werden. Umso erstaunter war ich, als ich wenige Tage vor Weihnachten die Räume in der Baker Street 221b betrat und dort nicht nur Holmes vorfand, sondern auch eine ältere, grauhaarige Dame, die in ihren Händen ein feuchtes Taschentuch drückte. Ihre Wangen waren ebenso gerötet wie ihre Augen, ihre Stimme klang leise und schwach.
»Ach, mein lieber Watson, Sie könnten kaum zu einem besseren Zeitpunkt kommen«, rief mein Freund kaum, dass er mich wahrgenommen hatte. Kommen Sie und nehmen Sie Platz. Mrs. Hudson bringt Tee.«
Ich nickte ihm zu. In der Tat hatte die gute Seele des Hauses bereits versprochen, mich entsprechend zu bewirten.
»Dies hier, mein lieber Freund, ist Mrs. Lefebvre«, stellte mir Holmes seine Besucherin vor. »Sie suchte mich auf, da ihr weder die Polizei noch ihr Hausarzt helfen können, wie sie mir versicherte.«
Anschließend blickte er Mrs. Lefebvre an.
»Bitte haben Sie die Güte, noch einmal zu berichten. Mr. Watson hier ist Arzt und kann Ihren Fall sicherlich von medizinischer Sicht beurteilen.«
Die Dame nickte, wartete aber, bis Mrs. Hudson Tee und Gebäck serviert hatte, ehe sie mit ihrer Geschichte begann.
»Mein Mann Paul Lefebvre starb vor einigen Tagen. Er erlitt einen Herzanfall in seinem Arbeitszimmer. Unsere Bedienstete hörte seinen verzweifelten Todeskampf, helfen konnte sie ihm jedoch nicht mehr. Auch unser sofort herbeigerufener Hausarzt vermochte nur noch den Tod festzustellen.«
Tränen rannen über Mrs. Lefebvres Wangen, während sie dies sagte. Ihre Stimme klang nun noch brüchiger.
»Wir waren 30 Jahre lang verheiratet, und nun, da er die Früchte seiner Arbeit hätte genießen können, starb er«,
fuhr sie schluchzend fort.
»Mein Beileid, Mrs. Lefebvre, es tut mir sehr leid, dies zu hören«, kondolierte ich ihr. »War Ihr Mann bereits krank gewesen?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Fahren Sie fort, Mrs. Lefebvre«, bat Holmes. »Noch weiß Mr. Watson nicht, was sich in der folgenden Zeit ereignete. Wir begruben meinen Mann am Freitag letzter Woche. Es war eine kleine, bescheidene Feier. Drei Tage lang ruhte er in seinem Grab, aber dann...«
Sie wurde von heftigem Schluchzen geschüttelt.
»Aber dann?«